Lasst uns gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Amen.
Wie wir gehört haben, findet zurzeit der Weltkirchentag statt. Ist 2 Jahre verspätet, hätte eigentlich schon vor 2 Jahren stattfinden sollen, aber vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, wieso das vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht geschehen ist, nämlich wegen Corona. Und so ist es schön, dass das jetzt wieder stattfindet. Wir haben Delegierte aus der ganzen Welt, die da zusammenkommen. Das ist also nicht ein Kirchentag der Pastoren. Um das zu betonen, es ist mindestens 50% der Delegierten, wahrscheinlich mehr als 50%, sind Laien. Manfred war schon häufig dort gewesen und viele andere. Und es sind auch aus unserem deutschen Bezirk eine ganze Reihe dort für verschiedenste Dinge. Es trifft sich übrigens nicht nur jetzt die Weltkirche, um juristische Sachen zu besprechen, sondern gerade jetzt zu dieser Stunde, heute an diesem Samstag und auch morgen noch, treffen sich vor allen Dingen diejenigen, die verantwortlich in den Gemeinden sind und in den Kirchenbezirken für Mission, für die Jüngerschaftsarbeit, Sonntagsschularbeit und für die Jugendarbeit. Das ist eine tolle Sache. Inzwischen ist das übrigens ein bisschen, wie soll man sagen, anders organisiert als früher. Früher mussten alle nach Amerika dafür. Inzwischen wird alles auch per Zoom übertragen und man kann aus aller Welt daran teilnehmen. Auch die Gottesdienste werden übrigens übertragen. Ein bisschen schwierig, weil sie abends um 6:30 sind, das heißt also für uns mitten in der Nacht, aber sind normalerweise am nächsten Tag im Internet anzuschauen. Und es lohnt sich, das anzuhören. Der Hauptgottesdienst morgen früh um 10 Uhr, das ist bei uns um 17 Uhr, den kann man also auch live mitverfolgen über die internationale Webseite. Es ist wichtig, dafür zu beten. Es ist wichtig, vor allen Dingen deswegen, weil wir als Kirche ja anders organisiert sind als praktisch alle anderen evangelischen Kirchen. Wir sind nicht national organisiert, sondern wir sind international, weltweit organisiert als eine Gemeinde und Kirche, so wie die katholische Kirche sozusagen. Und manche Leute finden das dumm, andere, wie ich zum Beispiel, glauben, dass es sehr hilfreich ist. Es hat uns nämlich die Möglichkeit gegeben, viel stärker missionarisch aktiv zu sein, als das normalerweise der Fall ist. Vielleicht so viel, damit ihr wisst, worum es da geht bei diesem Weltkirchentag. Eine tolle Sache, wo man Leute treffen kann, auch welche, die man mal vielleicht in der Gemeinde gesehen hat für einen Missionsvortrag oder an einem unserer Kirchentage. Danke für eure Gebete dafür. Heute beschäftigen wir uns mit dem 8. Vers aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Mal ganz ehrlich, was habt ihr gedacht, als ihr diese Seligpreisung gehört habt? Vielleicht fällt euch ein, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ein schönes Gebet für Kinder. Aber mancher denkt vielleicht, irgendwie ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass die Bibel nicht besonders zeitgemäß ist. Das hört sich doch fast so an wie, selig sind die Ewiggestrigen oder die Babys. Diejenigen, die nicht so ganz zurechnungsfähig sind. Denn wer will schon ein reines Herz, außer die Superfrommen? Im Mittelalter, da gab es eine Gruppierung, die hieß Katharer. Auf Deutsch hat der Name bedeutet die Reinen. Die haben ein paar hundert Jahre in Zentraleuropa gearbeitet. Die hatten interessante Vorstellungen. Sie wollten, wie gesagt, sie haben sich nicht nur den Namen die Reinen gegeben, sondern sie waren der Meinung, sie sind die Reinen. Sie waren davon überzeugt, Satan regiert diese Welt. Und deshalb müssen wir uns als Christen von allem Unreinen fernhalten. Zu Unreinem haben für sie Frauen gezählt, beziehungsweise die Ehe. Dafür hat Fleisch gezählt, das haben sie auch nicht gegessen, hätte unserem Landwirtschaftsminister gefallen. Sie haben sich auch ferngehalten von Wein, das sollte man nicht trinken, also es waren so irgendwie Archäo-Nazarener, ja, wir sollten das ja rein theoretisch auch nicht machen. Sie waren auch der Meinung, dass es nicht gut ist, Handarbeit zu machen. Da würden sich auch viele Leute heute drunter finden, denen wäre es lieber, wenn sie nichts tun müssten, weil Leben ja nicht in Arbeit besteht, sondern in Freizeit, wie man die ganze Zeit hört. Sie haben sich übrigens auch von kirchlichem Prunk freigehalten. Das war damals ziemlich üblich in der Kirche. Und sie meinten, all das gehört sich eigentlich nicht für Leute, die rein sind, für Leute, die echte Christen sind. Das war, wie gesagt, vor 600 bis 800 Jahren, wo die gelebt haben und gearbeitet haben. Aber viele ihrer Gedanken sind auch heute noch in vielen Köpfen drin. Sicher, man muss ja zugeben, wenn wir sehen, was uns heute im Fernsehen vorgesetzt wird oder in den Zeitungen oder in den Litfaßsäulen, den Toten und den Lebendigen, dann wäre das nicht schlecht, wenn wir ein bisschen mehr Reinheit hätten. Aber die Frage ist doch, wie ist man richtig rein? Wie vermeidet man Übertreibung? Wie vermeidet man Fanatismus? Wie wird man wirklich eine Person, von der Jesus hier spricht, die gesegnet ist, weil sie reines Herzens ist? Lass mich da ein paar Dinge dazu sagen. Zunächst mal, was für eine Möglichkeit, was für eine Möglichkeit. Das ist schon interessant, wenn man so die Leute fragt, dann kann man feststellen, das Denken und das Handeln von den Leuten, da unterscheiden sie normalerweise zwischen gut und schlecht, zwischen Eingeweihten und Außenseitern, zwischen Leuten, die perfekt sind und anderen, die zu kurz gekommen sind. Also anders gesagt, Leute, die normal sind, so der Durchschnitt. Oder, wie man denkt, so wie ich. Doch Jesus hat sich nicht nur an bestimmte Leute gewandt. Jesus hat sich gewandt an die Saubermänner und an die Sünder. Jesus hat sich an die Frommen gewandt und an die Frivolen. Er hat sich an die Superstars gewandt und gleichzeitig an den Otto-Normalverbraucher. Er hat sich an die Helden gewandt, auch unter seinen Jüngern, und an die Hasenfüße, auch davon gab es einige im Jüngerkreis. Er hat sich an die Heiligen gewandt und an die Zweifler und an alle zwischendrin. Zunächst mal, was hier auffällt, sonst hätte Jesus es nicht gesagt, selig sind die reinen Herzen sind, Jesus war offensichtlich davon überzeugt, dass man ein reines Herz haben kann. Sonst hätte er das bestimmt nicht erwähnt, da wäre der Satz sinnlos gewesen. Was ist dann eigentlich rein? Ist das so, keiner wäscht reiner? Oder wenn ich auf dem Berg oben stehe und sage, ach, was für eine reine Luft. Oder jemand, der nach Rom schaut und sagt, dort ist die reine Leere. Ist das damit gemeint? Oder jemand, der gerade in seinem Examen sitzt und feststellt, da ist die reine Leere mit EE. Oder ich weiß nicht, ob unsere Kassiererin das macht, ob sie an reines Geld denkt. Das sind durchaus Leute, die sagen, wir nehmen nur reines Geld. Und eine ganze Reihe von Leuten, auch heute noch, wollen unbedingt ein reines Mädchen haben. In allen Fällen benutzen wir das gleiche Wort. Ist das damit gemeint? Ich glaube kaum. Was ist dann gemeint? Offensichtlich ist Jesus davon überzeugt, dass es letztlich nur zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die Gott schauen, und die anderen, die Gott scheuen. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, fast das letzte Erlebnis in diesen Kindergeschichten, die C.S. Lewis geschrieben hat, die Geschichten von Narnia. Da wird am Schluss dargestellt, praktisch das jüngste Gericht. Und da steht der Sohn des Höchsten da. Und die ganze Welt, die ganze Bevölkerung strömt auf ihn zu. Und C.S. Lewis beschreibt, die einen, wenn sie auf ihn geschaut haben, haben ihre Augen geleuchtet und sie sind zu seiner Rechten weitergegangen. Und die anderen, die haben die Augen gesenkt und sind links im Dunkel verschwunden. Das hat Jesus tatsächlich so gesagt. Einige, so macht er deutlich, beschäftigen sich mit Quantitäten und andere mit Qualität. Und deswegen ist die Frage, hat deine Reinheit Qualität? Hat sie Format oder nur Quantität? Was bedeutet das? Quantität ist, wenn ich sage, ich bin besser als der oder die. Denn da messe ich mich nur an dem anderen. Der ist vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter als ich. Jesu Reinheit hatte Qualität. Wir haben das vorher gesungen in dem Lied. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm. Viele, vor allen Dingen in etwas höherem Alter, so von mir und noch aufwärts, haben das Lied vielleicht gesungen an dem Tag, wo sie zum ersten Mal eine Entscheidung für Christus getroffen haben, bei einem der großen Evangelisationen von Billy Graham. Ich denke, dass es das Jans-Team auch hat singen lassen. Irgendwie ist das Lied eigentlich unangenehm. Denn wir wollen ja nicht gerne über unsere Flecken reden, über unsere Sünden reden. Doch die Tatsache ist, so und nur so kommen wir zu Gott. Wir schaffen es nur, indem wir auf die Qualität, auf die Reinheit Jesu setzen. Und das Neue Testament sagt, dass wir diese Reinheit geschenkt bekommen. Was für eine herausragende Möglichkeit. Und deswegen stimmt es. Gratuliere, du kannst völlig neu sein. Und zwar geschenkweise. Das ist, was Gnade bedeutet. Was für eine Möglichkeit. Aber da steht noch ein zweites hier in diesem Zusammenhang. Und das ist, was für eine Herausforderung. Was für eine Herausforderung. Vielleicht denkst du, das ist, stimmt ja alles, was er bisher gesagt hat. Und jetzt können wir nach Hause gehen. So schnell lasse ich euch nicht gehen. Im Neuen Testament, etwas weiter hinten, im Jakobusbrief, da heißt es im ersten Kapitel, im 27. Vers, reine und echte Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich von gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Dass man also den Armen, denen, die in Not sind, beisteht und dass man sich nicht an das Wesen dieser Welt hält. Ich habe in den letzten zwei Wochen mehrere Gespräche mit verschiedenen Leuten gehabt. Das erste Gespräch war mit einer jungen Dame, die vor Jahren einen Südafrikaner geheiratet hat und seither dort lebt, in Afrika. Und sie hat mich gefragt, ob wir ihnen helfen können. Sie haben dort eine große Schule, wo sie Kindern aus sehr schlechten Verhältnissen helfen, am Waisenhaus mit dabei. Das ist irgendwo am Stadtrand von Kapstadt, also ganz im Süden des afrikanischen Kontinents. Und der Grund, wieso sie uns gefragt hat, als Helpinghands, ob wir helfen können, war ein ganz einfacher Grund. Es gibt eigentlich eine Gruppe, die ihr hier in Deutschland seit Jahren geholfen hat. Und die haben gesagt, also wir sind bereit, euch weiter zu helfen, aber dieses christliche Zeug muss aufhören. Sonst machen wir das nicht mehr. Ich habe zu ihr gesagt, wir sind gern bereit, da zu helfen, aber nur, wenn ihr wirklich den Kindern die Liebe Jesu vermittelt, wenn da wirklich etwas geschieht in diese Richtung. Wir müssen uns darüber klar sein, das passiert ganz leicht nicht nur in diesem Fall. Das Gute ist, im Neuen Testament wird uns diese Reinheit Jesu angeboten. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes im ersten Kapitel, im 7. Vers, Jesus, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und dann zwei Verse weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da wird ein Doppels gesagt, nämlich, dass Jesus Christus rein machen kann von der Vergangenheit, aber rein machen kann auch für ein Leben mit ihm. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal reine Beweggründe. Im ersten Korintherbrief, das muss ich mal aufschlagen, ich weiß nicht alle Verse auswendig, da heißt es im 10. Kapitel, im 32. Vers, ihr sollt für niemanden ein Glaubenshindernis sein, weder für die Juden noch für die Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich bei allem, was ich tue. Nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Da wird über die Beweggründe gesprochen. Die Beweggründe, die Paulus dazu gebracht haben, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Und manchmal haben wir, ehrlich gesagt, selbst in unseren Gemeinden Schwierigkeiten mit den Beweggründen. Das sagt einer also oder denkt, dieser Vorschlag, der stammt nicht von mir und deswegen bin ich dagegen. Oder, was sehr viele Leute sagen, ich habe auch meinen Stolz. Oder was meine Mutter gern gesagt hat, ich bin doch nicht euer Gehirn-Abo. Verständlich für eine Mutter so etwas zu sagen. Aber für uns, habt ihr nicht kapiert, was das bedeutet auf heute. Das heißt, komm her, Junge, und mach die Sache. Schwäbisch war das, ja. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann würde da unten ein Ding rumlaufen und übersetzt werden. Aber wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann ist es tatsächlich so, dass wir dafür da sind, um anderen zu dienen. Paulus sagt zwei Kapitel weiter, ohne Liebe ist alles umsonst. Macht das keinen Sinn? Die Frage ist also, wer und was ist im Zentrum? Sind meine Motive rein? Das gehört mit dazu, zu diesem reinen Herz. Ein zweites, was dazu gehört, sind reine Beurteilungen. Im 2. Korintherbrief heißt es im 5. Kapitel, im 16. Vers, wir beurteilen jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Wonach beurteilen wir Menschen? Wonach beurteilen wir Situationen? Nach der Leistung, die sie erbringen? Nach dem Geld, das sie haben? Nach der Stellung? Nach dem Aussehen? Nach dem Ansehen? Ist das das, was zählt? Ich kann mich erinnern, das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, da war ich auf der Evangelistenkonferenz, die regelmäßig stattfindet. In dem Jahr war die kurz außerhalb von Hamburg. Und weil das Hamburg war, dann können am Rest von der Geschichte könnt ihr feststellen, dass schon ein paar Jahre her ist, haben sie einen Theologieprofessor aus Hamburg eingeladen, und zwar den berühmten Professor Helmut Thielicke. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten ein Gespräch nach seinem Vortrag, so ein kleines Gruppengespräch, und ein lieber alter Bruder hat dieses Gespräch geleitet. Und er war extrem unterwürfig. Er sagte also, Herr Professor, was würden Sie hier sagen? Herr Professor, wieso? Und so weiter. So ging das die ganze Zeit. Es war richtig peinlich, ehrlich gesagt. Also mir war es zumindest peinlich. Paulus macht deutlich, solche Dinge sind völlig nebensächlich. Ja, er sagt auch, gebt Ehre, wem Ehre gebührt, also behandelt den Bundespräsidenten nicht wie ein Straßenfeger oder weiß ich was. Aber es ist wichtig, dass wir nicht die Sache der Welt vertreten, sondern die Sache Gottes. Alles muss unter Gott stehen. Das ist die Beurteilung, an der wir arbeiten. Reine Beurteilungen. Und dann kommt noch ein drittes dazu. Reine Beziehungen, reine Beziehungen. Im 2. Korintherbrief, noch ein Kapitel weiter, im 6. Kapitel, da heißt es im 14. Vers, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Da wird deutlich gemacht, dass wir uns als Christen nicht der Massenmeinung anschließen sollen. Warum eigentlich? Das ist deswegen, weil Massenmeinung zu Massenhaltung führt. Wir machen nur mit, das tut doch jeder so. Oder ich bin auch nur ein Mensch. Oder dieser gern gebrauchte Satz von bestimmten Leuten, das war doch nur reine Liebe. Wirklich? Zu wem? Außer zu uns selber? Tut mir leid, wenn es ein bisschen zu direkt ist. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass all das mit dazugehört hat, wenn wir ein reines Herz haben. Jesus bietet uns nicht nur neue Möglichkeiten, sondern er fordert uns auch heraus. Und zwar fordert er uns massiv heraus. Das Gute ist, du kannst völlig neu sein. Durch Jesus kannst du neue Beweggründe bekommen. Du kannst neue Beurteilungen und neue Beziehungen geschenkt bekommen. Und deswegen gratuliere. Du kannst völlig neu sein, aus Gnade, geschenkweise. Was für eine Möglichkeit, was für eine Herausforderung und noch ein letztes, was für eine Zusage. Ich hatte am Anfang die Katharer erwähnt, aus dem Mittelalter. Die hatten eigentlich ein gutes Motiv, aber sie haben die Grundsätze missverstanden, um die es geht. Der erste Grundsatz ist der, Satan ist nicht Herr dieser Welt, sondern Gott ist Herr der Welt. Satan ist nur ein Usurpator, nur einer, der versucht, die Macht an sich zu reißen. Und sie haben auch nicht kapiert, dass Abstinenz nicht die Antwort ist. Denn sonst müssten wir auf alles, was ganz normal ist, verzichten. Wenn all das nicht der Fall ist, was ist dann wichtig? Jesus sagt, was die Folge ist von einem reinen Herzen, und zwar, dass wir Gott schauen werden. Gott schauen, das bedeutet nicht, dass Jesus hier sagt, also im Himmel wird alles besser, sondern es geht darum, Gott zu schauen, schon jetzt in dieser Welt. Und wie schauen wir Gott in dieser Welt? Wir schauen ihn in Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus gesehen haben als den Freund der Leidenden, wenn wir ihn sehen als den Retter am Kreuz, wenn wir ihn sehen als den König des Lebens, dann können wir eigentlich nicht anders, als alles ihm zur Verfügung zu stellen. Er ist für mich, trotz allem, trotz all den Schnitzer, die ich mache, was für eine Zusage. Und deshalb gilt es ihm zu dienen, je länger, je mehr. Vor 500 Jahren hat die Reformation stattgefunden. Martin Luther hat seine 95 Thesen angeschlagen. Das sind 5 Jahre mehr als 500, aber es macht nichts. Und die Frage, die Martin Luther beschäftigt hat, war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich jemand sein, der rein ist? Wie kann ich jemand sein, der ihn sehen kann? Und die Antwort, die Luther in diesen Wochen, Monaten und Jahren gegeben hat, war, ein reines Herz geschieht nicht dadurch, dass ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte. Ein reines Herz kommt nicht dadurch, dass ich mir das erarbeite. Das war der Grundfehler von den Katharern. Sondern ein reines Herz ist ein Geschenk. Und die einzige Art und Weise, wie ich ein Geschenk annehme, ist, indem ich dankbar bin und vertrauensvoll dieses Geschenk annehme. Übrigens, vertrauensvoll ist das gleiche Wort, das in den älteren Bibelübersetzungen mit dem Wort Glauben übersetzt wird. Bedeutet genau das gleiche, Vertrauen. 200 Jahre später ist John Wesley aufgetreten und er ist mit Paulus einen Schritt weiter gegangen als Martin Luther. Er hat diesen Satz aufgegriffen, den Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel im 14. Vers sagt. Er sagt, diese Liebe, die Liebe von Christus, die bestimmt mein ganzes Handeln. John Wesley hat kapiert, diese Liebe ist nicht nur da für meine Rettung, nicht nur für meine Vergangenheit, sondern ich kann mein ganzes Leben auf diese Gnade, auf das Geschenk Gottes gründen. Gottes Geschenk kann ich tatsächlich leben. Deswegen gibt es den Methodismus, deswegen gibt es Kirche des Nazareners, weil wir davon überzeugt sind. Gott möchte uns reine Augen des Herzens schenken, damit wir sehen, die Gnade genügt für jeden neuen Tag. Die Gnade Jesu genügt für jeden Augenblick. Was für eine großartige Zusage. Und weil das stimmt, deswegen gilt es. Gratuliere, du kannst völlig neu sein. Selig sind die, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, sie werden Gott sehen. Amen. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich tatsächlich sehen können. Sehen in deiner Größe, sehen in deiner Herrlichkeit, sehen auch in deiner Erniedrigung für uns, sehen in deiner großen Liebe, nicht nur für uns, sondern für eine verlorene Welt. Und schenk du, dass etwas davon sich widerspiegelt in unserem Leben, dass deine Herrlichkeit wirksam wird. Nicht nur bei uns persönlich, sondern bei den Menschen in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Wohnort. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns lieb hast. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir völlig neu sein können, weil du uns das als Geschenk anbietest. Amen.